Ja, begonnen hätte, das hat aber mein Sohn Eberhard gemacht, hätte ich vor der Freude ein Wort gelesen. Das hat so heute wieder ein bisschen gestimmt, Freude, Gnade. Aber jetzt ist der Abend Bruder Mulda. Und da habe ich jetzt kein Wort, sondern da soll er das Wort führen bei der Abend. Aber ich möchte nochmal sagen, Philipper 4, freut euch im Herrn und abermals sage ich euch, freut euch. Und jetzt steht geschrieben, vielleicht kann ich doch noch sagen, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wollen wir das wenigstens dann mitnehmen in den Abend hinein? Seid um nichts besorgt, sondern bringt alles vor den Herrn. Und dann wird nicht alles gut werden, sondern dann wird es überhaupt richtig werden. Lieber Arthur, wir freuen uns jetzt auf deinen Dienst. Wir bitten um Gottes Gnade dafür, dass du Vollmacht hast und Freude hast.
Ja.
Thema für heute Abend: Ich formuliere es so, hohes Lied der Schöpfung Gottes, nämlich Psalm 104. Psalm 104. Ausnahmsweise ist kein Name genannt. Weder von David noch von Asaph kein Name. Wer spricht denn hier? Ein Namenloser? Genau der, dessen Name über alle Namen gesetzt ist. Unser wunderbarer Herr. Es war der Geist des Christus, der in David redete, der in Asaph redete und in allen Propheten. Psalm 104 beginnt: Preise Jehova, meine Seele. Jehova, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. Preise meine Seele, den Herrn. Und dieser Psalm schließt wieder im letzten Vers mit den Worten: Preise Jehova, meine Seele. Lobet Jehova, hebräisch wieder einfach Halleluja, Halleluja. Meine Seele. Ein köstliches Wort, das Jesus schon zur Zeit seiner Niedrigkeit in Menschengestalt in Israel aussprechen durfte. Wir kennen es, lesen aber meistens nur ungefähr wie folgt: Wer seine Seele festhalten will, wird sie verlieren. Und wer seine Seele verlieren will, bereit ist, sie preiszugeben, der wird sie gewinnen. Nun haben wir hier aber ein Wort, ja, ich habe jetzt die Bibelstelle nicht, die steht in Lukas so und so. Vielleicht hat es jemand, wir wollen aber hier nicht uns lange aufhalten. Wer seine Seele festhalten will, wird sie verlieren. Aber jetzt: Wer sie aber preisgibt, dahingibt,
loslässt. Der zeugt sie ins Leben.
Lukas 17, Vers 33.
Lukas 17, Vers 33. Wer seine bereit ist, seine Seele dahin zu geben, loszulassen, zu verlieren, ich darf für mich weiterfahren, wer bereit ist, seine Seele an mich, den Herrn Jesus, zu verlieren, der zeugt sie ins Leben. Das ist ein Ausdruck, der nichts Geringeres bedeutet als Vermittlung unauflöslichen Lebens. Aus Gott gezeugt und aus Gott geboren. So gewaltig ist das. Für uns sehr wertvoll und wichtig, in gewaltigen Fragenkomplexen dieses Zeugnis zu beachten. Begriff Seele. Vor Jahrzehnten war unter uns Brüdern, ich muss bekennen, der Begriff Seele beinahe unter den Tisch gefallen. Ihr versteht das, die bildliche Sprache. Warum? Weil das Eigenschaftswort von Seele, nämlich seelisch, psychikos, im ganzen Neuen Testament negativ ist. Dann war der Begriff Seele abgewertet bei uns. Und siehe da, was hat denn der Feind als Lösegeld dafür gefordert? Wenn alle ihm verfallenen Seelen, denn das Gesetz sagt, wiss Seele sündigt, die muss sterben. Das heißt jetzt also, wer hier Ja dazu sagt, zu diesem Todesurteil der Seele, dem kann nun die Gnade Gottes, aber nur aufgrund von Golgatha, gleich alles schenken. Dass nicht nur unser Geist lebendig gemacht ist in Christo und alles weiß, was in Gott ist und was in Menschen ist, sondern auch unsere Seele. Ich schließe mit dem wunderbaren Wort in Philipper, was ist? Da bist du da, 1. So steht nun fest in einem Geiste, das leuchtet uns ein. Jetzt kommt aber ein, indem ihr mit einer Seele mitkämpft am Evangelium Gottes. Aha. Unser Geist hat seine Funktionen. Lebenszentrale Zeugungs- und Geburtsfähigkeit soll alles beherrschen. Die Seele des gläubigen Menschen in Christo ist nur nun durch die Impulse des Geistes auch lebendig gemacht. Ich betone ein Wörtchen, nämlich, so steht nun fest in einem Geiste, das ist im Griechischen betont, und jetzt, indem ihr mit einer Seele mitkämpft. Aha. Wir können also, ohne dass unsere Seele im Geiste mitwirkt, können wir auch nicht im Geiste feststellen. Wunderbar. Einzig unser Leib muss noch warten bis zur Entrückung. Es sei denn die Frage einer Ausauferstehung, die noch im Raum steht. Herrlich für uns. Also, preise den Herrn, meine Seele. Da spreche ich jetzt im Geist. Eröffnungswort in diesem Psalm, Schlusswort in diesem Psalm: Preise den Herrn, meine Seele. Hat Gott auch eine Seele? Er spricht: Meine Seele hat Wohlgefallen an seiner Seele, des Sohnes. Der Mensch ist das Abbild Gottes: Geist, Seele, Leib. Psalm 104, Vers 2. Du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der die Himmel ausspannt gleich einer Zeltdecke. In Licht sich hüllt wie in ein Gewand. Was hören wir weiter und was wissen wir weiter von diesem Licht? Er wohnt in einem unzugänglichen Licht. Hier auf diese feine Weise bestätigt: Der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand. Und wie steht es nun mit uns in Bezug auf dieses unzugängliche Licht, das Gott sich hüllt? Liebe Geschwister, da sind wir mitten hineinversetzt. Denn unser Leben ist mit Christus verborgen, wo? Nicht nur mitten in dem unzugänglichen Licht, sondern mit Christus verborgen in Gott. Und zwar nicht irgendwie nur in Gott, sondern völlig im Herzen Gottes selbst ist unser Leben verborgen. Er wohnt nun nicht nur in einem unzugänglichen Licht, sondern er selbst ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. Warum betone ich das? Der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe. Aus diesem Wort, zweiter Teil, wurde eine Lehre gemacht, die schrecklich ist. Ich schweige weiter. Diesem unzugänglichen Licht sind wir verborgen und geborgen, vor allem. Völlig unantastbar. Der die Himmel ausspannt wie eine Zeltdecke, da steht das Zelt der Zusammenkunft vor uns. Und wir haben schon lernen dürfen, dass die Ordnungen schon bei der Stiftshütte, wie Luther sie nennt, nichts Geringeres in ihrer Modellvorführung darstellen als die Ordnungen der ganzen Schöpfung. Wir haben lernen dürfen, wissen, die Himmel sind mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Thron ist ohne weiteres etliches größer als der Schemel. Ich hoffe, wer Ohren hat zu hören, der versteht. und Thron Gottes und Erde, unsere Erde sind nun zwei Brennpunkte in der ganzen Schöpfungsordnung Gottes und zwei Pole. Unsere Erde ist der negative Pol und der Thron Gottes ist der positive Pol. Und zwischen diesen beiden Polen verlaufen alle gottgeordneten Kraftfelder und Linien und Formen in wunderbarster Weise. Ich darf das schnell so skizzieren. Unsere Erde ist der Ort außerhalb des Lagers, wo die Sünde der ganzen Welt konzentriert vorhanden ist. Dann kommt das Lager von gewaltigen himmlischen Heerscharen. Und dann kommt ein weiteres Gebiet näher dem Throne Gottes, entspricht den Dingen des Vorhofes, wo Sonne, Mond und Gestirne von Gott eingebaut sind. Wie im Vorhof haben Sonne, Mond und Sterne noch ihr Licht zu geben, während ein Raum im Weltall nun kommt, noch näher dem Throne Gottes, wie die Schrift sagt, noch höher, noch weiter von der Erde weg, entspricht dem Heiligtum. Da ist der goldene Leuchter, das gebrochene Licht des Geistes darstellen. Der goldene Leuchter, das Licht im Heiligtum. Da gibt es weder Sonne noch Mond noch Sterne dort oben. Haben unsere Astronomen keine Ahnung und die besten Fernrohre würden nichts nützen, weil keine Sterne mehr da sind. Ja, was wir Dummen, die allem glauben, was geschrieben steht, geoffenbart wird, wenn wir unsere Gedanken des Herzens hier im Worte vertiefen lassen und uns die Worte ein Wort nach dem anderen lebendig machen lassen. Es verstehen wir, der die Himmel ausspannt und dann das Allerheiligste, bitte da unten im Aller, thront da Gott, genau zwischen den Cherubim, thront er dort oben auch zwischen Cherubim. Bitte, merken wir. Wenn das, kurz gesagt, außerhalb des Lagers ist und das ist das Allerheiligste, das ist auf der Erde, Ordnungen im Hause Gottes, und das Ganze ist einfach das, oder es ist auf der Erde der Schattenriss von den Ordnungen in der ganzen Schöpfung. Ich habe gesagt, Hohelied der Schöpfung. Was ist das für ein Vergleich, der die Himmel ausspannt wie eine Zeltdecke? Das ist genau das Zelt der Zusammenkunft, die Ordnung, das sind die Ordnungen. Weiter. Der seine Obergemächer belgt in den Wassern, der Wolken macht zu seinem Gefährt. Der seine Obergemächer belgt in den Wassern, was hat Gott da für Pfahlbauten da oben? Was bedeuten denn die großen Wasser? Heerscharen und Sprachen, große Nationen, Riesenheere und Sprachen. Sprachen der Engel, himmlische Heerscharen. Da befinden wir uns um den Thron Gottes, die himmlischen Heerscharen im Allerheiligsten. Und dann im Heiligtum, die himmlischen Leviten, die da räuchern. Da haben wir auch da oben einen Räucheraltar, wie wir lesen, im Buch der Offenbarung. Wieder diese Ordnungen. Und inmitten dieser hochheiligen Geschöpfe, die ihn ständig anbeten und loben und preisen, da welkt er seine Gemächer. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Der da ein Herr zieht auf den Fittichen des Windes, der seine Engel zu Winden oder Geistern macht, seine Diener zu flammendem Feuer. Hebräer, das entsprechende Wort in Bezug auf Angeloi, griechisches Wort für Engel, oder noch übersetzt für mich, darf ich sagen, ich bin ein alter Knochianer. Ich hatte einen Zürcher Bruder, der war fast nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren schon drüben in Los Angeles und war sozusagen der Adjutant von Bruder Knoch. Und eines Tages, als ich in Zürich begann, in meiner Wohnstube Bibelstunden zu halten, hat Gott den betreffenden Adjutanten von Bruder Knoch am gleichen Tisch neben mich hingesetzt. Der hat mir auf die Finger geklopft, wenn ich es nicht genau genug genommen habe. Hat er denken, wunderbar. Ich bin also in der Hinsicht von Anfang an gut im Bilde über diese Dinge. Und jetzt Hebräer, ja, leider übersetzt, Bruder Knoch, Angeloi, Engel mit Boten. Das ist nicht falsch, aber im Deutschen nicht treffend. Sind sie, die Angeloi, Hebräerbrief, nicht allzumal dienstbare Boten? Bitte, was geschieht, wenn wir im Deutschen das so wiedergeben? Dann wird die herrliche Unsichtbarkeit der Engelwelt ins irdische sichtbare Leben gezogen. Ne? Sind sie nicht alsbar, also da müssen wir gerade noch, entschuldigt, wenn ich es noch sage, sind sie nicht allzumal Dienstboten? Ne? Also, Engel ist im Deutschen das Beste. Und jetzt sind sie, diese Angeloi, diese Engel, nicht allzumal jetzt dienstbare Geister. Sie haben keine Seele, sie haben einen Geistleib und sind Geister, dienstbare Geister. Und da sie keine Seele haben, begreifen wir sie, dass das gebildete Mensch, den Gott geschaffen hat zu einer lebendigen Seele, direkt als Ganzes in der Schöpfung, eine wunderbare, für sie unverständliche Sache war. Zu Feuer, zu flammendem Feuer. Also wenn der Dornbusch brannte, Feuer brennt, buchstäblich, Feuersee, Feuer brennt, denken wir gar nicht dran, dass das lebendige Wesen sind, Geistwesen. Also, bitte ein Zeichen geben, wenn ich zu wenig laut spreche. Wenn ich so spreche, ist gut? Dem Herrn sei Dank. Vers 5. Er hat die Erde gegründet auf Grundfesten. Sie wird nicht wanken in Ewigkeit. Oh, was sind das für Betonblöcke? Diese Grundfesten? Oder Eisenfundamente? Ja, die alten Frommen wussten natürlich nicht, dass unsere Erde frei im Raum schwebt. Ne? Liebe Geschwister, was hat unser Gotteswort hier für eine orientierende Antwort? Wissen wir nicht, dass wir, die Glieder am Leibe des Christus, die Grundfeste der Wahrheit sind? Ist das eine Grundfeste? Und nun gibt es auch unter den Engeln, den Angelos, heilige Engel, die die Erde tragen. Aber diese Grundfesten, die wanken nicht. Wie lange? Solange die Erde steht und dann noch etwas. Wie lange nicht? Solange das prophetische Wort nichts sagt von Erdbeben. Es geht keine 20 Jahre mehr, erlebt unsere arme Erde ein großes Erdbeben, dass nichts mehr übrig bleibt auf der ganzen Erdoberfläche. Nichts mehr. Nicht einmal die Langensteinbachröhre. Alles umgepflügt und dann noch einem Feuerbrand übergeben, eingeäschert. Schau die Erde an, Tohuwabohu, und kein Mensch ist da. Das ist der Übergang zum tausendjährigen Reich. Mit der Tiefe hattest du sie, die Erde, bedeckt, wie mit einem Gewande. Die Wasser standen über den Bergen. Wo sind wir jetzt? Sowohl in 1. Mose 1 als eine ganze erste Schöpfung aus Wasser und durch Wasser geschaffen, um der damaligen Rebellion und Gottes Entfernung in der damaligen Welten, Engeln, Angeloi, Fürstentümern und Gewalten und Heerscharen, in einer, nach dem 2. Petrusbrief, in einer Universalwasserkatastrophe eine erste Schöpfung untergegangen ist. Und dann lesen wir, 2. Vers, und unsere Erde war Tohuwabohu und vollständig im Wasser untergegangen. Mit der Tiefe hattest du sie bedeckt, die Erde. Und der Geist Gottes, lesen wir da, schwebte brütend, Impulse gebend, über die Finsterniswassertiefe. Da war die Erde schon da, aber noch keine Menschen. Wo warst du, Hiob, als ich die Erde gründete und alle Söhne Gottes jauchzten und alle Morgensterne jubelten? Da waren also die Himmel und ihre ganze Bevölkerung in der ersten Schöpfung schon da, aber noch keine Erde war da. Und vor ihren Augen hat Gott nun unser Erdlein gebildet. Und das Erdlein ist natürlich da von dieser Universalwassermasse kräftig überflutet worden. Und dann lesen wir dann, am 3. Tag lässt Gott jetzt die Erde wieder aus den Wassern herausragen, herauskommen, hierher zurück. Aber wo geschah es noch einmal, dass die Wasser, die Tiefe der Wasser, alle Berge bedeckte? In den Tagen Noahs ebenfalls wieder. Erste Universalwasserkatastrophe, 2. globale Wasserkatastrophe. Jetzt kommt dann, wie ich schon angedeutet habe, auf unserer Erde eine nur globale Feuerkatastrophe. Und dann kommt die ganze gegenwärtige Schöpfung, universale Feuerkatastrophe, stimmt? Sind das Ordnungen unseres Gottes, die wir, die ganz Dummen, die allem glauben, was geschrieben steht, nun sehen, verstehen und befriedigende Antworten bekommen? Vor deinem Schelten flohen sie, wer? Die Wasser. vor der Stimme deines Donners entwichen sind. Aha. An diesen Wasserkatastrophen hatte Gott also kein Wohlgefallen. Er schalt sie. Der Geist Gottes schwebte, brütend, Impulse gebend, neu ordnend über der Wassertiefe damals. Und nach der Sintflut bei Noah wiederum. Da fand endlich die Taube einen Ruheplatz für die Sohle ihres Fußes. Noah kam heraus auf eine neue Erde. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler, die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt hast. Also wie steht es mit unserer geologischen Oberfläche unserer Erde heute? Ist das alles so zufällig? Hat da in der Schweiz so Jungfrau, Mönch und Eiger irgendwann so gegeben? Liebe Geschwister, an den Ort senkten sich die Täler und erhoben sich die Berge. Die Wasser waren schon wieder gefallen, als die Arche auf dem Ararat, der über 5000 Meter hoch ist, landete. Damals waren die Wasser über allen Gipfeln der Berge, die unter allen Himmeln sind, haben sie zugedeckt. Das war die globale Sintflut, wie wir sie nennen. Sie bedeckten die Berge. So, jetzt Gott schalt sie, geht weg mit euch. So. Und kann nicht anders als dem Noah gleich sagen, Noah, also eine solche Wasserflut kommt nie mehr über die Erde. An den Ort, den du ihnen festgesetzt hast, was hat das für Konsequenzen? Ja, lesen wir gerade noch weiter. Nämlich, die detaillierte Planung, wie die Menschheit sich dann einrichtete, wohnlich einrichtete auf dieser neuen Erdoberfläche, hat Gott vorgezeichnet, wo Bahnwege, Straßen durchgeführt werden, wo Eisenbahnen durchkommen, wo Schifflandestationen, wo Städte hinkommen, wo Dörfer und alles das, hat Gott schon zum Voraus festgelegt und hat es im Übrigen den Menschen überlassen, nämlich dort, wo Täler sind, nehmen wir mal in der Schweiz unser Rheintal, hat es da Straßen, fahren da Bahnen und so weiter, dann kommen Seen, hat es da Städte da, an den Flüssen auch. Also, merken wir, schon die Pfahlbauter, die haben alles schon an den von Gott bis ins Einzelne festgesetzte Form, geologische Form unserer Erdoberfläche. Und noch ein Wort, diese geologische Form unserer Erdoberfläche ist nicht Jahrbillionen alt, langsam geworden, sondern hat Gott in dem einen Jahr der Sintflut so gebildet, wie es heute ist, in einem Jahr. So. Ich habe eine farbige Wiedergabe des großen Grand Canyon in Arizona in USA. So. Da sind die verschiedensten Gesteinsschichten nicht irgendwie wie Geröll da übereinander, durcheinander, sondern in all den verschiedenen Felsklüften und Tälern und so, alle schön horizontal, die gleiche Schicht, so. Und dann die andere, ein anderes Material und so weiter, etwa 50 Schichten aufeinander, schön horizontal. Bitte, wenn ihr mal in der Schweiz über den Brünig fahrt, im Frühjahr, da hat es einen Stausee, der Lungensee, im Frühjahr ist fast kein Wasser mehr drin und dann sieht man ringsum an den Ufern solche Stufen. Schön ringsum den Ufer entlang und 30 cm tiefer wieder, was heißt das? Immer, wenn Wasser abgelassen wurde, dann sank das wieder, ruhte, wieder kein Wasser abgelassen, dann gab es eine Stufe, so genau, kleines Gran Canyon. Bitte, an den Ort, den du ihnen bestimmt hast, der Quellen, und diese Wasser werden nicht mehr zurückkehren, die Erde zu bedecken, der Quellen entsendet in die Täler. Zwischen den Bergen fließen sie dahin. Ja, da brauchen wir nicht das Wort Gottes, um das zu wissen, nicht? Aha. Aber bleiben wir auch im Moment stehen? Jede Flüssigkeit sucht immer den tiefstmöglichen Punkt zu erreichen. Und das Weitere auch noch. Und immer auf dem Weg des geringsten Widerstandes. Stimmt's oder habe ich recht, würde Bruder Heller fragen? Ja. Ich habe das jetzt so deutlich ausgesprochen, weil man dem Bruder Muhl gelegentlich nachgesagt hat, der Bruder Mohl ist so ein leichter Vogel, der geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Ich habe gar keine schlechten göttlichen Vorbilder in dem Fall. Bitte such das Öl im goldenen Leuchter auch den tiefsten Punkt zuerst auf, wenn er aufgefüllt wird. Und da das Röhren sind, steigt er schön in kommunizierenden Röhren bis in die Schalen oben. Jedes Wasser lassen sich riesige Wassermassen durch Staumauern aufhalten, ja. Und so weiter. Suchen Wasser, Symbol des Heiligen Geistes, Öl, Symbol des Heiligen Geistes, Wein, Symbol des Blutes des Christus. Alle Flüssigkeiten ruhen erst, wenn sie den für sie tiefstmöglichen Punkt erreicht haben. Was steht denn hier? Der Quellen entsendet. Wohin? In die Täler. Immer dort, wo es am tiefsten ist. So. Und kommt erst zur Ruhe, Tiefpunkt erreicht hat, wie geschrieben ist, kommt das geistliche Wert. Ich wohne droben im Heiligtum, mit meiner Erniedrigung auch bei wem? Bei dem niedergeschlagensten Sünder, der zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes ist. Da unten wohne ich auch. Und dazwischen sind 70 mal 7 Heilige, Engel und weiß was für Fromme. Aber der Heilige Geist, der ruht erst wann? Wenn er den größten Sünder gefunden hat. Habe ich etwas gesagt? Ziemlich deutlich. Die tränken alle Tiere des Feldes, die wilden Esel, die stillen ihren Durst. Alle Tiere des Feldes, Unser Gott ist so groß, wirklich so groß. Meine Seele hat keine Mühe, ihn zu preisen. Selbst der wilde Esel sein Durst wird gestillt. Wer ist denn in unserem Gotteswort der wilde Esel, der heute von sich sprechen macht? Ismael ist ein Wildesel. Das sind heute die Mohammedaner, das heißt Original, die Araber. Für die hat der Ismael tatsächlich selber mal besonders Wasser bekommen in der Wüste, als er am Verdursten war. Ja. Ja, da musste der Engel da die Quelle öffnen und da den Vater aller Wildesel zu trinken in der Wüste. Und heute vergessen wir nicht, dieser Wildesel Ismael, Araber, dann Mohammedaner, was den Glauben betrifft, Mohammed, der hat mit Isaac und Jakob solche Parallelverheißungen zum Verwechseln. Auch von Ismael hat die Verheißung, auch 12 Fürsten werden aus dir deinen Lenden hervorkommen, und alle die 12 werden auch mit Namen genannt. Und deine Nachkommenschaft wird sein wie weiß wie aus, und er wird, und er wird, und er wird. An denselben wohnen die Vögel des Himmels an den Wassern. Also nein, da müsst ihr noch lesen. Ja. So. An denselben wohnen die Vögel des Himmels. Zwischen den Zweigen hervor lassen sie ihre Stimme erschallen. Ja. Vögel des Himmels. Da kamen die Vögel des Himmels und pickten den guten Samen auf dem Weg gestreut auf. Was sind das für Vögel des Himmels? Der die Berge drängt, aha, nicht nur die Tiefen und die Täler, aus seinen Obergemächern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt. Der die Berge drängt aus seinen Obergemächern. Was sind denn Berge? Die 7 Berge, die du sahst, sind 7 Reiche, Weltreiche und 7 Könige. Regierung ist das Hauptgipfel der Berge, und jeder Berg möchte unten möglichst breit verlagert sein. So. Nun gibt es Reiche, Weltreiche auf der Erde, die sind aber nur ein Schattenriss von den Weltreichen im ganzen Kosmos. Da, von Erdlein außerhalb des Lagers bis zum Thron Gottes, was da alles für Reiche sind, das sind die irdischen Reiche von Babel, Persien, Griechenland, Rom, England, USA, alles nur Schattenrisse von diesen Ordnungen der Weltreiche. Und diese haben von Gott eine durchstillende Quelle von seinem Thron. Wie steht's denn mit dem Brot, das Israel in Form von Manna empfing? Das war Himmelsgetreide. Brot der Starken, das sind die Engel, aß der Mensch. Himmlischen Riesenheere in ihren Ordnungen in der Schöpfung, von Gott mit einem Lebenswasser geschöpflicher Natur gedrängt, auch ihr Durst wird als wunderbarste gestillt. Er lässt Gras hervorsprossen für das Vieh und Kraut zum Dienste der Menschen, um Brot hervorzubringen aus der Erde. Kraut zum Dienste der Menschen. Wissen wir, dass
vom Paradies an bis zur Sintflut die ganze Menschheit vegetarisch ernährt wurde. Erst nach der Sintflut hat Gott Fleischspeise angeordnet. Es war also nicht immer so von Anfang an. Und alles mögliche andere auch. Geregnet hat es auch nicht bis zur Sintflut. Immer nur ein Dunst, wieder aufgefeuchtet und wunderbare, also Gott gesegnete Treibhauskulturen waren da, ganz gewaltige Dinge, um Brot hervorzubringen aus der Erde, bitte. Brot Gottes. Erde, der Erde zugeteilt, nämlich das Weizenkorn namens Jesus Christus spricht: Ich bin das wahrhaftige Brot Gottes, das euch der Vater vom Himmel her schenkt. Nicht die Väter haben wahrhaftiges Brot gegessen, das war nur Speise der Engel. Himmelsgetreide für diese himmlischen Heerscharen und ein Trank, dass die Erde Brot hervorbringt. Für Christus zur Erlösung einer verlorenen Schöpfung konnte nur auf unserer Erde erscheinen, als Brot Gottes, hier als Weizenkorn zu sterben und begraben zu werden, aufzuerstehen, um dann als neues Brot Gottes für das Leben der Welt zur Verfügung zu stehen. Gott zur Verfügung zu stehen und damit Wein des Menschenherz erfreue. Oh. Also so etwas, steht so etwas in der Bibel, damit Wein, du hast auch nichts dagegen, gell?
Ist ja unglaublich, aber wie du ihn da hinstellst.
Ne? Unglaublich, aber wahr. Damit Wein das Herz des Menschen erfreue. Na bitte, wie heißt denn der wahrhaftige Weinstock? Wie heißt er? Jesus Christus. Wird er einen prächtigen Wein liefern können? Wisst ihr, was der für Wein liefert? Jede Sorte. Jede Sorte. Er hat mich, spricht sie, die Geliebte, zum Geliebten, Lied der Lieder. Er hat mich in das Haus des Weines geführt. Oh. Auch das noch? Und ja, jeder Sorte Wein, so lesen wir. Wunderbar. Und bei der Hochzeit von Kana hat der wahrhaftige Weinstock sich da irgendwie als solchen geoffenbart. Die haben ja schon so viel getrunken, dass nichts mehr da war. Und was macht er? Dann steht geschrieben im Hohelied: Esset, Freunde, und trinket euch fröhlich, Geliebte. Da steht auch sowas in der Bibel. Wir lieben Frommen. Wenn wir wüssten, was unser Herr für ein Freudenmeister ist. Auf ihn hat Gott, werden wir morgen in Stuttgart hören, den Geist, mit dem Geist gesalbt, mit Freudenöl gesalbt, seinen Sohn. Jetzt hier weiter. Um das Angesicht glänzend zu machen von Öl. Der Heilige Geist strahlt, kann nicht anders, wenn er da ist. Um das Angesicht glänzend zu machen von Öl und damit Brot des Menschenherz stärke. Wein erfreut das Herz und Brot stärkt das Herz. Das Blut des Christus erfreut das Herz. Und Christus, seine Gottgestalt, das wahrhaftige Brot des Lebens, geistlicherweise stärkt unser Herz. Es werden gesättigt die Bäume Jehovas, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo selbst die Vögel nisten, der Storch Zypressen sind sein Haus. Es werden gesättigt die Bäume Jehovas, Zedern des Libanon. Gibt es oben Heiligtum, Tempel Gottes und dort oben auch wunderbare Zedern? Da sind die Zedern des Libanon da unten nur wieder Schattenrisse, Modelle für die gewaltigen Zedern. Pharao von Ägypten, jetzt meint der Geist aber einen Pharao da oben. Und der König von Assyrien, meint aber, das ist nur der Schatten von dem König von Assyrien da oben. Das sind die Bäume im Garten Gottes da oben, wo ein Baum den anderen beneidet um seine Schönheit. Es werden gesättigt die Bäume Jehovas, die Zedern des Libanon. Wie heißt denn die Zeder des Libanon? Heißt Jesus Christus. Er ist der König der Könige. Jede Zeder des Libanon stellt irgendein König oder ein Königtum auf der Erde dar. Ein Adler kam auf den Libanon und brach den obersten Wipfel einer Zeder ab. Was ist das? Stellt der Geist Gottes die Frage. Niemand weiß es. Der große Adler ist Nebukadnezar, der König von Babel, der kam und hat den letzten Sprössling David abgebrochen und nach Babel weggeführt und dort gepflanzt. So. Eine Zeder des Libanon ist das Königshaus David. Und die Zeder des Libanon, ein Wort Salomos, er redete von der Zeder des Libanon hinab bis zu Isob, das am Schutthaufen sein Leben fristet. Höchste, herrlichste Gestalt, elendes Menschenkindlein da unten. Also, und jetzt kommt das Gewaltige. Ich lese jetzt nur gerade noch Vers 19. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten, Semikolon. Die Sonne weiß ihren Untergang. Ein Ausspruch Gottes in einer Kürze und gleichzeitig einer Würze, wie nur der Heilige Geist Worte wählen kann. Allein wissen wir auch, die meisten hier wissen, das auch unglaubliche, aber wahre, dass Gott weder Sonne noch Mond geschaffen hat. Wissen wir das? Wer weiß es noch nicht? Also wissen es scheint alle. Weißt du das? Gut. Warum? Gott sprach, es werden Lichter in der Ausdehnung der Himmel und er schuf das große Licht und das kleine Licht und auch die Sterne. Wo ist die Sonne und der Mond? Gar nicht da. Hat das uns auch etwas zu sagen? Bitte? Wer hat was nicht verstanden? Die Schrift bezeugt dann, er setzte das große Licht zur Beherrschung des Tages und Gott nannte das Licht Tag. Herrscht des Lichtes, Sonne. Gott, der Herr, ist Sonne, ist er Licht. Ist Jesus Christus Sonne? Licht. Ja. Sonne der Gerechtigkeit.
Und das kleine Licht und die Sterne setzte er zur Beherrschung der Nacht. Und Gott nannte die Finsternis Nacht. Also was beherrschen die? Die Finsternis. So wie die Sonne das göttliche Zeichen ist für Gott und Christus, ist der Mond das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis, für Satan. Erschreckt bitte nicht. Ich weiß nicht nur, was ich da sage, sondern da müssen wir gerade bis Mitternacht weiterfahren heute Abend. Werden wir nicht, um uns alle überströmend da überzeugen zu können davon. Als was hat Gott den nachmaligen Mond geschaffen? Nicht als Mond, sondern als kleines Licht. Merken etliche, um was es mir geht. Gewaltige Sache. Der wurde erst zum Mond. So wie die Sonne erst das große Licht zur Sonne wurde, weil der gefallene Mensch die Strahlkraft des großen Lichtes nicht ertragen konnte, hat Gott das um siebenfältig reduziert. Und der Mond, das kleine Licht, zur Abhängigkeit Licht von der Sonne gemacht. Aber jetzt, er hat den Mond gemacht für die Moadim. Das hebräische Wort Moadim meint die Festzeiten. Die heiligen Zusammenkünfte zu allen Festen Israels. Das war die ursprüngliche Bestimmung des kleinen Lichtes. Die hat Gott ihm gelassen. Und um dieser Darstellung, das, was Gott durch den Mond nun zur Darstellung bringt, in seiner Stellung zur Sonne, Neumond, Vollmond und so weiter und so weiter, hat Gott, weiß die Sonne, dass sie untergehen muss, sterben muss, von der Bildfläche verschwinden muss. Stimmt's? Die Sonne am Himmel weiß gar nichts. Aber weiß die wahrhaftige Sonne, Jesus Christus, dass er sterben muss? Aus welcher Ursache? Wegen dem Beherrscher der Finsternis. Genau nach Stellung von Sonne und Mond geschahen die Dinge am Rüsttag, als Jesus verraten wurde, gefangen weggeführt wurde, die ganze Nacht, wie man sagt, von Pontius zu Pilatus geschleppt wurde, hohen Priester und so weiter und so weiter. Da ging die Sonne blutrot unter und der Vollmond stieg blutrot auf, beherrschte Punkt Mitternacht. Als er vor Kaiphas dann verurteilt wurde und dann zum Pilatus geschleppt wurde, Sonne und Mond. Wer da eine Bibelstelle haben will, dem diene schnell ein Psalmwort, nämlich 81, Vers 3, stoßet am Neumond in die Posaune, am Vollmond zum Tage unseres Festes, denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakobs. Also bitte, Festordnungen hat der Mond gemacht für die Festzeitordnungen, aber die Sonne weiß, dass sie untergehen muss, um der Sache willen. Und jetzt kommt die Antwort auf die Welttheologenfrage: Wie entstand die Finsternis? Wie kommt die Sünde in die Welt? Was haben wir gelesen? Die Sonne weiß um ihren Untergang. Was passiert denn, wenn die Sonne untergeht? Wird es dann immer heller oder immer dunkler? Frag nicht so blöd. Was muss also Gott machen, damit Finsternis entsteht? Der gegenwärtig von der Sonne beleuchteten Schöpfung oder Menschheit das Licht der Sonne entziehen. Das macht er aber nur, weil die Herren Geschöpfe lieber einmal etwas unternehmen wollen ohne den Herrn. Dann zieht sich der Heilige Geist zurück. Kann man den Heiligen Geist dämpfen? Betrügen? Ohne irgendetwas ist er bereit zu verschwinden. Christus ist bereit, nicht zu existieren, nicht da zu sein, vollständig zu verstummen, wenn seine geliebten Geschöpfe es wohl lieber haben. Wird es dann finster, wenn die Sonne untergeht? Aha. Ist das also noch ein Problem? Was muss geschehen? Der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, immer fragen, wie geht das im Einzelnen zu? Gott lässt die Sonne untergehen und wie geht es weiter? Es wird finster und du machst Nacht. So. Jetzt wissen wir jetzt, was geschah. Kurzprogramm, Paulus, ganzer Weg der Schöpfung. Aus Gott heraus wird eine Schöpfung gestellt. In Gott war nur Licht und gar keine Finsternis. Erst jetzt eine Schöpfung aus Gott herausgestellt. Himmel und Erde und Geschöpfe. Ne? Jetzt können die machen, was sie wollen, soweit Gott es ihnen genehmigt. Ne? So. Erst außerhalb Gott, aber durch die Barmherzigkeit und Treue Gottes immer getragen, aus Gott heraus eine Schöpfung, und jetzt kann Finsternis entstehen. Und Gott sich zurückziehen, wenn die Herren wollen. Von Gott getragen und in Gott hinein zurück. So steht im Griechischen da. Aus Gott heraus. Getragen von Gott. Und kehrt in Gott hinein zurück. Aber nicht in der Herrlichkeit, wie sie aus Gott hervorkam, sondern in einer 70x7x größeren Herrlichkeit, als der Anfang war, liebe Geschwister. Was da alles geschrieben steht, dann du machst Finsternis, also wie? Was, wie geht es zu, wenn Gott Finsternis macht, ja, dass die Sonne untergeht. So, jetzt rasch vorwärts, wir können, dann heißt es, was passiert dann? In ihr, der Nacht, regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raum. Wie heißen denn die jungen Löwen heute? Juda ist ein Löwe. Eine Löwin, ein junger Löwe. Juda ist die ganze Löwenfamilie. Und die jungen Löwen, das ist die Jugend in Israel heute, die Jugend heute in Israel. Die fordern von Gott ihre Speise. Und sie werden sie auch bekommen. Gewaltig. Die Sonne geht auf. Diese Tiere ziehen sich zurück in ihre Höhlen. Was heißt das? Wo sind wir jetzt? Beginn vom tausendjährigen Reich. Geht da die Sonne der Gerechtigkeit auf? Erscheint da Christus in seiner Gerechtigkeit? Und wo sind dann da die wilden Tiere und der brüllende Löwe? Ist er in einer Höhle dann gefangen? Und so weiter und so weiter. Jetzt haben wir Beschreibung vom tausendjährigen Reich da. Und dann, nach dem tausendjährigen Reich, wieder große, da zieht Gott seinen Hauch, seine Oden zurück. Und dann ist, da scheint alles aus zu sein. Wir lesen noch den Vers 29. Da sind wir. Du verbirgst dein Angesicht. Wie heißt das Angesicht Jesu Christi? Gottes. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus Christus ist durch die ganze Schrift schon bei Adam und Eva nach dem Fall, da verbargen sie sich vor dem Angesicht Gottes. Jesus Christus. Überall. Herr, lass leuchten dein Angesicht über mir. Wissen wir jetzt, wer da leuchten soll? Und da sie begannen, das Angesicht des Herrn zu suchen nur, Israel in großer Not, legte der Herr schon einen Hinterhalt gegen ihre Feinde.
Vers 30, du sendest deinen Ohren aus, sie werden erschaffen, neue Schöpfungen und so weiter, und du erneuerst und so weiter. Vers 31, Jehovas Herrlichkeit wird ewig sein. Jehova wird sich freuen seiner Werke. Eine wunderbare Verheißung. Vers 33, singen will ich Jehova mein Leben lang, will meinem Gott Psalmen singen, solange ich bin. Möge ihm angenehm sein mein Singen. Ich werde mich in Jehova erfreuen. Die Sünder werden schwinden von der Erde, oder wer ist? Von der Erde, und die Gesetzlosen nicht mehr sein. Preise Jehova, meine Seele, lobet Jehova, Halleluja. Aber wie können wir da noch Halleluja mitsingen, wenn die Sünder verschwinden und die Gesetzlosen nicht mehr sind? Wo sind die denn? Antwort auf alle Fragen gibt uns dein Wort. Wir schlagen Psalm 145 auf. Psalm 145. Da lesen wir immer, dein Erbarmen ist über all deine Werke und du richtest auf alle Niedergebeugten und. Und dann auf einmal heißt es aber auch, schade, Vers 21, mein Mund soll das Lob Jehovas aussprechen und alles Fleisch preise seinen Namen. Seinen heiligen Namen immer da und ewig halt wahrhaben. Nahe ist Jehova allen, die ihn anrufen, allen, die ihn anrufen in Wahrheit. Es handelt sich ja um die Antwort. Die sind nicht mehr da, die Sünder und die Gesetzlosen sind verschwunden. Und jetzt haben wir die Antwort in Jesaja 4, Vers 4. Jesaja 4, Vers 4. Da lesen wir, was war noch an meinem Weinberge zu tun. Ja, halt 4, Vers 4, Entschuldigung. Wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschulden Jerusalems aus dessen Mitte hinweggefegt haben wird, durch den Geist des Gerichtes und durch den Geist des Vertilgens. Weil wir vorhin gelesen haben, er wird die und die noch vertilgen. Also was versteht der Heilige Geist sogar unter dem Begriff vertilgen? Durch den Geist des Gerichtes und den Geist des Vertilgens reinigt Gott in vollkommener Weise. Halleluja. Amen.
Ja, das war ein bisschen schwere Kost als heute Mittag, wenn ich es mal so nennen darf. Und die müssen wir alle ein bisschen verdauen. Haben Sie ja heute Nacht Zeit? Ja. Oder geht es von selber, ich weiß es nicht. Ja. Jedenfalls fing an, preise den Herrn meiner Seele. Ja, wunderbar. Und so wollen wir auch den Abend enden mit dem Lobpreis. Und Dank sagen
dass der Herr alles geschaffen hat und dass alles wunderbar bereitet ist, dass eben alles seinen Lauf nimmt, bis alles mal zu dem Ziel geführt wird, wie Gott es sich vorgenommen hat. Lassen Sie uns nun beten. Wir wollen dir danken, Vater, für alles, was du uns heute Abend gesagt hast, durch unseren Bruder. Und was dein Wort uns bezeugt, überhaupt, das ist ja das Wesentliche, dass wir aus dir, aus deinem Wort heraus leben, denn du bist das Brot des Lebens. Und du bist die Quelle des Lebens, aus der wir schöpfen dürfen. Und wir haben ja heute Mittag von der Gnade gesprochen. Wir dürfen deine Gnade in Anspruch nehmen. Aber wir dürfen wissen, dass du alles wunderbar bereitet hast. Und dass nichts in dieser Welt ist, das nicht aus dir stammt und kommt. Aber wir wissen auch um die Finsternis, um das Böse in der Welt. Und danken, dass wir wissen dürfen, wie das entstanden ist. Und dass du heute dich zurückgezogen hast und die Welt in der Finsternis lebt. Das ist eine Tatsache. Dass wir aber als deine Kinder hineingestellt sind in das Licht der Welt, dass wir Anteil haben an deiner Herrlichkeit, dass wir inmitten deines Heiligtums sind. Danke dafür. Und du hast uns das Angebot gegeben des Heiligen Geistes. Und wir dürfen glauben und hoffen und wissen, dass dein Wort Wahrheit ist. Wir glauben diesem Wort. Wir glauben an der Verheißung und wir glauben auch, dass du treu bist. Und so legen wir jetzt alles, was wir gehört haben, in deine Gotteshände selbst hinein und bitte dich, dass du dies, was wir gehört haben, uns aufschließt, indem wir selber forschen und selber uns leiten lassen und führen lassen. Wir dürfen dir auch den Abend und die Nacht anbefehlen, unsere Heimfahrt. Wir dürfen dich auch bitten, dass du uns den Schlaf schenkst und einen neuen Tag morgen, wo wir uns in Stuttgart treffen wollen. Segne auch diesen Tag und denke alles, wie du willst. Wir preisen deinen heiligen, wunderbaren Gottesnamen und danke dir, Herr Jesus, dass du das Licht dieser Welt bist, auch unser Licht, das leuchtet und uns führt auf unserem Lebensweg, bis auch wir selbst am Ziel sind. Nun segne uns, behüte uns und erfülle uns mit deinem Geist und schenke deine Gnade auch in die Menschenherzen hinein, die nicht hier sein können, aber zu uns gehören. Dank und Anbetung sei dir für alles, was wir heute jetzt haben. Amen. Amen.